NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Elisabeth Günther liest heute den zweiten Auszug aus dem Roman »Bei euch ist es immer so unheimlich still«. Alena Schröder erzählt darin die Geschichte von Mutter Evelyn, Tochter Silvia und Enkelin Hanna. Abwechselnd tauchen wir ein in die 1950er und die 1980er Jahre. Evelyn ist nach dem Kriegsende 1945 von Bad Doberan nach Ildingen im Raum Stuttgart gekommen. Die Zugereiste ist dort nie so recht heimisch geworden. Nun ist sie Witwe und frisch pensionierte Ärztin. Silvia ist im fiktiven Ildingen aufgewachsen, lebt aber schon länger in West-Berlin. Es ist das Jahr 89, die Mauer ist noch nicht gefallen. Silvia hat sich im Auto mit ihrer gerade geborenen Tochter Hanna auf den Weg gemacht zu ihrer Mutter. Denn Hannas Vater will nichts mehr von ihr wissen und sie kann die unordentlichen Verhältnisse in ihrer Berliner WG nicht mehr ertragen. Sie hat Sehnsucht und möchte das schwierige Verhältnis zu ihrer Mutter klären.
Schnittchen, 1989. Kurz vor dem Ildinger Ortsschild hielt Silvia am Rand der Landstraße an, schaltete den Motor aus und versuchte, sich zu sammeln. Dieses Sonntagslicht, das gab es in Berlin einfach nicht. Da brach das Licht irgendwie anders. Dieser tief hängende Himmel, dieses trübe, milchige, wischiwaschi-weißgrau, diese zähe Langeweile in der Atmosphäre, die fühlte sich schon sehr nach zu Hause an. Passte eigentlich ganz gut zu ihrer Stimmung. Ausgeweint, erschöpft, mit diesem leichten, dumpfen Kopfschmerz. Ob das alles hier wirklich eine gute Idee war? Und falls die Antwort auf diese Frage nein lautete, was dann? Da war sie jetzt also. Zurück in der Heimat. Dem Ort, von dem sie sich so lange, so weit wie möglich weggewünscht hatte. Direkt vor dem gelben Ortsschild von Ildingen stand ein kleines, verwittertes Kreuz. Den Namen darauf konnte man nicht mehr lesen, aber Silvia wusste, dass dort Joachim gestanden hatte. Einer der Hagerle-Buben, der hier vor vielen Jahren mit seinem Mofa ohne Helm gegen den großen Findling gefahren und gestorben war. Ihr Vater hatte ihn im Krankenhaus noch auf dem Tisch gehabt, wie er sagte, also notoperiert. Aber Joachim konnte nicht gerettet werden und am Abend nach der Schicht hatte die 8-jährige Silvia ihren Vater heimlich weinen sehen. Er hatte in seinem Sessel vor dem Fernseher gesessen und es waren ihm einfach die Tränen gelaufen. Silvia hatte sich angeschlichen, um einen Blick auf den Fernseher zu erhaschen. Es war ihr strengstens verboten, den Vater nach der Arbeit zu stören. Aber überraschenderweise hatte ihr Vater genau gewusst, dass Silvia in der Tür stand, obwohl sie nicht das kleinste Geräusch gemacht hatte. Er hatte vom Sessel aus den Arm nach ihr ausgestreckt und sie herangewunken und dann auf seinen Schoß gezogen, ihr einen Kuss auf den Scheitel gedrückt. Und Silvia hatte ganz stillgehalten in dieser unverhofften Umarmung und der Schreck über den Tod des Nachbarjungen, dem sie so oft beim Hausaufgabenmachen auf der Kücheneckbank zugesehen hatte, war von einem Gefühl von Wärme und Sicherheit überschrieben worden. So lange, bis ihre Mutter sie gefunden und ins Bett geschickt hatte. Ob es den Sessel noch gab? Ob noch irgendwas in diesem alten Haus nach ihrem Vater riechen würde? Nach Pfeifentabak, Rasierwasser und alles ist gut? Im Wäschekorb auf dem Beifahrersitz wurde Hanna wieder unruhig. Silvia drehte noch einmal den Rückspiegel zu sich, um das Gesicht zu betrachten, mit dem sie gleich ihrer Mutter gegenübertreten würde. Eine mittlere Katastrophe. Aber das war nun nicht zu ändern. Warum also es nicht einfach hinter sich bringen? Sie startete den Motor und fuhr auf der Ildinger Hauptstraße zur anderen Seite des Ortes. Die Tanknadel rutschte ganz auf die Nulllinie, als Silvia in die Straße ihrer Kindheit einbog. Sofortige Flucht also kaum möglich. Sie parkte vor der Nummer 14. Das Haus kam ihr kleiner vor, als sie es in Erinnerung hatte. Aber vielleicht waren auch nur die Bäume drumherum größer geworden. Der Rhododendron am Eingangstürchen war enorm. Ein großer, dunkelgrüner Blätterplanet. Jetzt hätte man sich in seinem Innern eine perfekte Höhle bauen können. Silvia holte Hanna aus ihrem Wäschekorb und legte sich das nassgeschwitzte Baby vorsichtig über die Schulter. Süß sah sie aus in ihrem dunkelgrünen Frottee-Strampler. Ohne hinsehen zu müssen, spürte Silvia, wie in den Häusern rechts, links und gegenüber die Vorhänge einen Spalt zur Seite geschoben wurden. Das Gartentürchen quietschte beim Öffnen. Da wuchs Gras zwischen den Bodenplatten. Der Rasen war länger nicht gemäht worden und auch die Beete sahen verwildert aus. Vielleicht war Evelyn gestorben, dachte Silvia plötzlich. Vielleicht war sie seit Wochen tot und niemand hatte ihr Bescheid gesagt, weil niemand ihre Adresse hatte. Oder weil Evelyn höchst selbst verfügt hatte, die nichtsnutzige Tochter nicht zu informieren, sollte sie das Zeitliche segnen. Oder weil sie längst alle Freunde vergrault hatte mit ihrer Härte und ihrer Unerbittlichkeit, ihrer Disziplin und ihren hohen Ansprüchen an alle und jeden. Vielleicht würde sie die Tür aufbrechen lassen müssen, um dann ihre mumifizierte Mutter im Sessel sitzend vorzufinden, den Telefonhörer in der starren Hand, bis zum Schluss zu stolz, um jemanden anzurufen und um Hilfe zu bitten. Ein Schwall warmer Muttermilch ergoss sich aus Hannas Mund über Silvias Schulter und lief ihr unter ihrem T-Shirt langsam den Rücken runter, als sie schließlich doch die Klingel drückte. Erst hörte sie nichts, außer dem Rauschen ihres Blutes in den Ohren und in der Ferne das spitze Jaulen einer Kreissäge. Dann hinter der Tür doch ein Schlurfen, ein gemurmeltes Moment. Dann das Klackern von mehreren Sicherheitsschlössern. Ja, bitte. Im Türspalt sah Silvia ihre Mutter stehen. Eine gebückte Frau, die älter aussah als ihre 66 Jahre. Die Haare zerzaust, die Brille fleckig. Eine geblümte Bluse ungebügelt. Im Blick ein einziges Fragezeichen. Silvia konnte nichts sagen, so perplex war sie. Sie hatte diesen Moment auf der Fahrt hierher im Kopf tausendmal durchgespielt, aber mit einem hatte sie nicht gerechnet, dass sich das Gesicht ihrer Mutter aufhellen würde, als sie sie erkannte. Nur für einen kurzen Moment. Dann hatte sich Evelyn wieder gefangen, straffte die Schultern, räusperte sich, öffnete die Tür schließlich ganz. »Ah, du bist es.« So, als wäre Silvia nur mal kurz weg gewesen. »Gut, komm rein.« Da saß Silvia nun also auf dem alten braunen Ledersofa, Hanna auf dem Schoß, Evelyn in ihrem Sessel gegenüber, still und regungslos, wie zwei Kontrahenten mit gezogenen Colts auf der staubigen Straße einer Wildweststadt. Drei Uhren tickten in leicht asynchronem Rhythmus, die große mit dem Pendel, die kleine goldene neben dem Barometer, auf dem Tischchen neben dem Sessel ein grauer Braunwecker. Hanna lag in Silvias Arm und schaute aufmerksam zu ihrer Großmutter hinüber. »Kann ich vielleicht ein Glas Wasser haben, Mama? Ich muss gleich stillen und ich bin sehr lang gefahren«, sagte Silvia schließlich. Und Evelyn sprang auf, als hätte man sie aus einer Trance geweckt. »Ja, natürlich, entschuldige.« Silvia wusste nicht, wann ihre Mutter sich das letzte Mal bei ihr entschuldigt hatte oder ob sie das überhaupt jemals getan hatte. Sie war verwirrt von dem Bild, das sich ihr bot. Wie klein ihre Mutter plötzlich schien. So durch und durch unaufgeräumt. Irgendwie aus der Spur. Fahrig. Sie hörte sie nebenan in der Küche herumkramen. Sollte doch eigentlich nicht so schwer sein, ein Glas Wasser zu holen. Aber vielleicht musste Evelyn sich erst sammeln. Das Wohnzimmer sah aus, wie Silvia es in Erinnerung hatte. Nur staubiger, abgewohnter, wie schlecht konserviert. So, als habe sich in diesem Raum schon lang nichts mehr bewegt, außer den Zeigern und Pendeln und Zahnrädchen der Uhren. Der große Esstisch aus dunklem Holz war mit einem vergilbten Plastikbezug verdeckt worden. An diesem Tisch hatte schon lang niemand mehr gegessen. Evelyn schien nur noch ihren Sessel zu bewohnen. Evelyn schlurfte zurück ins Wohnzimmer, stellte eine Flasche Sprudel und ein Glas voller Kalkflecken vor Silvia ab, dazu eine blaue Blechdose, dänische Butterkekse. Dann setzte sie sich zurück in ihren Sessel und schwieg weiter. »Ist das dein Auto da draußen?«, fragte sie schließlich. »Nein, hab es nur geliehen.« Wieder Schweigen. Offenbar hatte Evelyn Borowski nicht vor, ihrer Tochter Fragen zu dem Kind in ihrem Arm zu stellen. Silvia räusperte sich und versuchte mit der freien Hand die Sprudelflasche zu öffnen, was ihr nicht gelang. Ihre Mutter machte keine Anstalten, ihr zu helfen. Silvia gab es schließlich auf. Ich habe ein Kind bekommen, sagte sie schließlich so fest, wie es ging, auch wenn ihre Augen schon wieder zu brennen begonnen hatten. Das sehe ich, sagte Evelyn. Sie heißt Hannah. Sie ist 3 Monate alt. Und wer ist der Vater? Silvia zuckte mit den Schultern. Brauchst du Geld? Noch ein Schulterzucken. Dann wieder Schweigen. Schließlich stand Silvia auf. Ich muss mal auf Toilette. Kannst du sie kurz... Sie legte Hannah ihrer Mutter in den Arm, die das Kind entgegennahm wie ein schweres Holzscheit, und verschwand in den Flur, schloss die Tür der kleinen Gästetoilette gleich bei der Haustür, pinkelte, blieb länger sitzen, als nötig gewesen wäre, ohrfeigte sich selbst vor dem kleinen Spiegel, um die Tränen zu vertreiben, die viel zu dicht unter der Oberfläche auf ihren Einsatz lauerten. Das grüne Stück Seife mit der Magnethalterung. Die jahrzehntealten Kölnisch-Wasserfläschchen, die auf der kleinen Ablage unter dem Spiegel standen. Alles immer noch an Ort und Stelle, so wie die unüberwindbare Mauer zwischen ihr und ihrer Mutter. Als Silvia sich wieder einigermaßen gefangen hatte, ging sie zurück zum Wohnzimmer und blieb in der Tür stehen. Evelyn saß in ihrem Sessel, hielt Hannah im Arm und betrachtete reglos ihre Enkeltochter. Und dann fing sie an zu summen. Der Mond ist aufgegangen. So vertieft war sie in den Anblick des Kindes, dass sie Silvia gar nicht wahrnahm. Hannah hatte ihre kleine Hand fest um Evelins Zeigefinger geschlossen und war ganz still. Evelyn summte und wiegte sich ein wenig hin und her, strich Hannah mit der freien Hand vorsichtig über den braunen Haarflaum, lächelte. Silvia stand stumm in der Tür und traute sich kaum zu atmen. Jetzt die Mutter umarmen, dachte sie, sich der Mutter in den Arm werfen und die Nase an ihren Hals drücken, festgehalten werden und alles rausweinen, das Haar gestreichelt bekommen, ein Muttersummen und Mutterwiegen, ein Pusten aufs Auer, das wär's. Als Evelyn Silvia schließlich doch bemerkte, schaute sie erschrocken, als sei sie bei etwas Verbotenem erwischt worden. Fasste sich, stand auf und legte Hannah zurück in Silvias Arm. »Kann ich ein paar Wochen hierbleiben, Mama?« Evelyn seufzte. So recht konnte Silvia dieses Seufzen nicht deuten. Normalerweise hätte sie es als klassisches Enttäuschungsseufzen aufgefasst, wie sie es aus dem Mund ihrer Mutter schon oft gehört hatte. Weil sie wieder mal gescheitert und in Schwierigkeiten geraten war, ihrer Mutter Umstände machte, immer nur Umstände. Aber jetzt war sie sich nicht sicher. »Gleich fängt Lindenstraße an«, sagte Evelyn schließlich und strich sich die knittrige Bluse glatt. »Ich habe Aufschnitt da, ich kann uns Brote machen. Hast du Hunger?« Nicht von hier, 1952. Seit fast 2 Jahren war sie nun Assistenzärztin in diesem Krankenhaus, einem sandsteinfarbenen, zweigeschossigen Zweckbau, der in Form eines U und wie zum Schutz um die uralte Eiche herumgebaut zu sein schien. Ihr Examen hatte Evelyn mit Bestnoten bestanden, anschließend mit Summa cum laude promoviert, noch nie auch nur den kleinsten Fehler gemacht. Sie hatte Karl bei den Prüfungsvorbereitungen geholfen. Seine Noten waren schlechter gewesen als ihre, aber die Stelle am Krankenhaus, die hatte er bekommen. Eine Assistenzarztstelle in der Chirurgie musste dringend besetzt werden. Und Karl hatte nur angenommen unter der Voraussetzung, dass man auch seiner Frau eine Stelle anbot. Die Visite war sterbenslangweilig an diesem Tag. Man hatte Evelyn die leichten, eindeutigen Fälle gegeben. Einen Bruch, eine Alkoholvergiftung, einen Abszess. Für die Zwillingsgeburt und die Bauch-OP-Assistenz waren ihre Kollegen eingeteilt worden. Evelyn bekam, was übrig war. Als Karl und sie gemeinsam hier ihren Dienst angetreten hatten, beide frisch approbiert und verheiratet, hatte niemand damit gerechnet, dass sie lange bleiben würde. Auch Evelyn nicht. Sie würde ja nun sicher bald Kinder bekommen, mit beinahe 28 Jahren sei sie spät dran. Das kleine Haus am Stadtrand von Ildingen, das sie mit der großzügigen Unterstützung von Karls Eltern gekauft hatten, hatte ein Kinderzimmer, von dem Evelyn schon sehr genau wusste, wie sie es einrichten wollte, wenn es endlich soweit wäre. eine Wiege und einen Sessel, in dem sie sitzen und ihr Kind im Arm halten würde. Eine Kommode, auf der ein Teddybär sitzen sollte. Gardinen in einem kräftigen Gelbton würden das Zimmer in warmes, bernsteinfarbenes Licht hüllen, wenn sie es morgens betrat, um ihr Kind aus dem Bettchen zu heben. Ihr Kind, das sie sich nur als eine Miniaturausgabe von Karl vorstellen konnte. Ihr erstes Kind, dem mindestens zwei weitere folgen sollten, so hatten sie es sich ausgemalt in den ersten Wochen ihrer Verliebtheit und auf ihrer kurzen, verregneten Hochzeitsreise am Bodensee, die sie weitestgehend im Hotelbett verbracht hatten. Das war jetzt 2 Jahre her. Kein Kind. Evelyn hatte nicht für möglich gehalten, dass sich der Wunsch nach einem Baby so körperlich anfühlen würde, wie ein Hunger. Jedes Mal, wenn sie in ihrem Haus an dem kleinen Raum neben ihrem Schlafzimmer vorbeiging, der das Kinderzimmer werden sollte und inzwischen voller Gerümpel stand, für das sie keinen anderen Platz fanden, wurde ihr flau vor Sehnsucht. Evelyn war unterdessen 30 geworden. Die ersten hoffnungsfrohen, schließlich immer skeptischer werdenden Blicke ihrer Schwiegermutter und schließlich der ganzen Nachbarschaft auf ihre Körpermitte wurden zu ihrem täglichen Spießrutenlauf. Diese Augen sahen direkt hinter ihre Fassade und erkannten, wer sie wirklich war. Eine Hochstaplerin war sie, ein Findelkind, aufgenommen von der angesehensten und wohlhabendsten Familie des Ortes. Hatte sich den Sohn geschnappt, einen netten, klugen Mann, der wie durch ein Wunder unversehrt aus Krieg und Gefangenschaft zurückgekehrt war, der ihre Berufung teilte und ihr auch nach der Hochzeit zu arbeiten erlaubte, der ihr nie auch nur den leisesten Vorwurf machte und sie vor seinen Eltern in Schutz nahm. Diesem Mann konnte sie kein Kind schenken, ihren Gönnern keinen Enkel. »Vielleicht liegt es nicht an dir, sondern an ihm«, hatte Betty gesagt, als sie neulich zusammen im Garten Tee getrunken und geraucht hatten. »Vielleicht haben sie ihm im Krieg ja doch was kaputt gemacht. Oder schlaft ihr nicht miteinander?« Evelyn hatte sich verschluckt und war rot geworden. Manchmal hatte Betty solche Ausbrüche, als gäbe es da eine Art Falltür in ihrem Kopf, aus der die Gedanken direkt in ihren Mund und ohne Zwischenhalt ins Freie purzelten. Ihre Freundin und Schwägerin hatte sich verändert in den letzten Jahren und manchmal fürchtete sich Evelyn vor ihr. Als sie noch zusammen im Lazarett geschuftet hatten, war Betty still, zurückhaltend und ernsthaft gewesen, als habe sich eine norddeutsche Sprödigkeit über ihr Wesen gelegt. Zurück im Süden waren ihre Vokale schnell wieder breiter, ihre Stimme lauter, ihr Tonfall spöttischer, ihr ganzes Wesen widerspenstiger geworden. Und je mehr Evelyn sich ganz selbstverständlich als Teil von Bettys Familie empfand, desto größer wurde die Distanz zwischen ihnen beiden. Vielleicht bereute Betty es insgeheim, Evelyn damals nach Ildingen mitgebracht zu haben. Nach der Hochzeit hatte Betty angefangen, aus jedem Stückchen Stoff, das sie auftreiben konnte, Babykleidung zu nähen. Kleine Geschenke, kleine Grausamkeiten. Als Evelyn ihre Freundin freundlich gebeten hatte, damit aufzuhören, noch zu warten, bis es wirklich soweit sei, hatte Betty angefangen, Puppen zu nähen und diesen Puppen die kleinen Babykleidchen und Hosen anzuziehen, bis ihr Zimmer in ihrem Elternhaus, das sie nach wie vor bewohnte, wie ein Schrein für das ungeborene Leben aussah. Nach und nach verschenkte Betty die Puppen schließlich an die Nachbarskinder. Und anders als ihre Mutter, die Evelyn nur mit Blicken musterte, nur manchmal versteckte Andeutungen machte und Evelyn ermahnte, gut und reichlich zu essen, sprach Betty offen aus, was alle dachten.
»Es wäre schon ein Jammer, wenn ihr keine Kinder bekommen könntet. Für mich ist es zu spät, aber Karl sollte doch welche haben. Und du wünschst es dir doch auch so sehr. Wirklich ein Jammer.«
Betty nippte am Tee und machte keine Anstalten, der hustenden Evelyn auf den Rücken zu klopfen.
»Es liegt ganz sicher nicht an Karl«,
keuchte Evelyn schließlich mit belegter Stimme. »Nein, an Karl lag es sicher nicht. Es lag an ihr. Es lag daran, dass sie zu viel gewollt und dann doch auch reichlich bekommen hatte. Irgendwo mussten die Mächte des Schicksals nun mal einen Strich ziehen. Das war nur gerecht.« Sie hatte den Krieg überlebt, durfte als Ärztin arbeiten, hatte eine neue Familie bekommen. War das nicht genug an Glück? Hatte sie das überhaupt verdient? Und jetzt noch ein Kind? Manchmal hatte Evelyn einen Tagtraum, für den sie sich schämte. Sie stellte sich vor, Betty würde schwanger. Betty machte gern Besorgungen für ihre Mutter, denn am Marktplatz gab es eine kleine Milchbar, an der ab und zu amerikanische Soldaten herumlungerten, die Betty immer unverhohlen anlächelte.
»Wie Filmstars sehen die aus?« schwärmte sie, und Evelyn dachte jedes Mal, dass Betty die falschen Filme sah oder sehr viel Fantasie hatte.
Die Soldaten feixten jedenfalls zurück. In der Siedlung, wo die Flüchtlinge aus dem Osten in Baracken untergebracht waren, gab es einige alleinstehende Frauen, die mit Amerikanern poussierten. Was, wenn Betty sich mit einem von ihnen einließe und schwanger würde? Behalten würde sie das Kind nicht können. Sie würde es, um dem Kind die Schande der Unehrlichkeit zu ersparen, an sie und Karl abgeben. Evelyn würde es großziehen und lieben wie ihr eigenes, so wie ihre Tante sie großgezogen und geliebt hatte, nachdem ihre Mutter verschwunden war. Und sie würde ihre Freundin retten. Betty würde für immer dankbar sein. Sie wären wieder quitt.
Alte Freunde, alte Feinde. 1989.
»Ich steh's Ihr Auto?«
Silvia war gerade aus der Gartenpforte getreten, die Haare noch nass von einer langen, ausführlichen Dusche, Hannah im Tragetuch vor den Bauch gebunden. Neben Dirks rotem Polo stand ein Typ im Blaumann, die rotblonden Haare hinten deutlich länger als vorne und im Gesicht die zarte Ahnung eines Schnauzbarts. Rüdiger Hagerle. Silvia erkannte ihn sofort. Der jüngste der Hagerle-Buben, 3 Jahre älter als sie, der Held ihrer Kindheit. Stand da, die Hände in die Hüften gestemmt und schaute abwechselnd zu Silvia und dann kopfschüttelnd zum Auto, das offensichtlich nicht seinen Vorstellungen von einem satisfaktionsfähigen Fortbewegungsmittel entsprach.
»Koi TÜV, koi Profil auf den Reife, hens die Stoßstange seh? Die fällt fast ab, das ist doch unglaublich!«
Silvia zuckte mit den Schultern und sah Rüdiger ins Gesicht, immer noch ein richtiges Babyface, obwohl er ja allmählich auf die 40 zuging. Als Kind war sie so oft wie irgend möglich abgehauen aus ihrem stillen Zuhause, rüber zu Frau Hagerle, die den ganzen Tag in der Küche gestanden und gebacken, gekocht, eingeweckt hatte und Silvia einfach stundenlang hatte auf der Kücheneckbank sitzen und zuschauen lassen. Wenn die Buben aus der Schule kamen, durfte Silvia ihnen beim Hausaufgabenmachen zusehen und hinterher Grießbrei mitessen oder Flädlesuppe. Frau Hagerle war immer fröhlich gewesen. Eine schlichte Person, wie Silvias Mutter sagte, in diesem neutral scheinenden, aber doch abfälligen Ton, mit dem sie eigentlich alle Ildinger bedachte. Aber Silvia liebte Frau Hagerle. Die Eindeutigkeit ihrer Stimmungen, die Lebendigkeit ihres Haushalts und wie erwartungslos sie Silvias Anwesenheit einfach hinnahm, als wäre sie ein Teil der Familie. Ihre 4 Söhne hatten nie groß Notiz von Silvia genommen. Nur der jüngste, Rüdiger, sprach manchmal mit ihr. Einmal hatte er ihr geholfen, sich im großen Sägespänehaufen zu verstecken, als Evelyn geklingelt hatte, um sie abzuholen. Obwohl die Werkstatt von Herrn Hagerle im Keller tabu war und er sicher Dresche bekommen hatte später. Er hatte ihr die Katzenjungen gezeigt, die hinterm Gartenschuppen geboren worden waren. Und er hatte Silvia eingebläut, es niemandem zu erzählen, weil sein Vater die Kätzchen sonst in der Regentonne ertränken würde. Sie hatten ein Geheimnis, Rüdiger und sie, und Silvia hatte ihn von da an vergöttert wie einen großen Bruder.
»Na, kennst du mich nicht mehr?«
Rüdiger legte den Kopf schräg wie ein Welpe und sah Silvia an. Dann endlich fiel der Groschen.
»Ach, Silvia, du bist es. Ja, das, also ich hab dich nicht, also das ist ja, bist du jetzt aus Berlin gekommen?«
Rüdiger hatte versucht, den Dialekt abzustellen, kaum dass er sie erkannt hatte. Da war er wieder der Graben, der sich damals schon aufgetan hatte, als sie irgendwann nicht mehr einfach nur Nachbarskinder waren, die mit den anderen auf der Straße spielten, er Anführer der Bande, Silvia sein größter und treuester Fan. Irgendwann war Silvia zur Arzttochter geworden, die ins Internat ging und der man zu Hause den Dialekt verbot und das Schreiben mit der falschen Hand. Rüdiger war Hauptschüler, der eine Lehre beim örtlichen Automechaniker anfing. Da stand er nun also und kratzte sich unsicher am Kopf. Und Silvia kam ihm auf halbem Weg entgegen, gab ihrer Stimme den schwäbischen Klang, den ihre Mutter ihr einst ausgetrieben hatte, weiche Konsonanten, breite Vokale. Sie drehte sich zur Seite und zeigte ihm die schlafende Hanna, deren kleines Gesicht aus dem Tragetuch hervorlugte. Erzählte ihm, dass sie ein paar Wochen bleiben wolle und so gern auch seine Mutter besuchen würde. Ob es der denn gut gehe? Rüdiger hob die Schultern. Nein, nicht so richtig gut. A bissle deppert, sei die Mutter hin und wieder seit dem Tod des Vaters. Konfus und vergesslich. Die läscht den Herd an, legt den Geldbeutel in den Kühlschrank und die Butter neben den Fernseher. Deshalb wohne ich auch noch daheim. Die Brüder hätten alle Familie und gebaut und einer müsse sich ja kümmern. Also vorbeikommen könne Silvia natürlich jederzeit, aber sie dürfe sich nicht erschrecken, wenn die Mutter sie nicht mehr erkenne. Ist ja auch gut, dass du mal nach dem Rechten schaust hier. Wir machen uns schon auch Sorgen um deine Mutter, also die Frau Doktor, meine ich, sagte er und schaute an Silvia vorbei Richtung Gartenpforte. Silvia konnte sich genau vorstellen, wie der Zustand des Hauses und seine Bewohnerin in der Nachbarschaft besprochen wurde. Mit wohligem Schaudern beim Kaffeeklatsch, bei Zufallsbegegnungen im kleinen Sparmarkt oder beim Metzger. »Hast du den Vorgarten gesehen? Da muss ja dringend was passieren, alles zugewuchert. Das ist ja auch für die ganze Nachbarschaft nicht schön, so ein Anblick. Die Straße hat sie ja noch nie gekehrt, aber früher hat sie ja wenigstens dem Nachbarsbuben ein Taschengeld gegeben, dass der das für sie macht. Und die Frau Doktor selber? Also, man erkennt sie ja gar nicht mehr. So eine tüchtige, patente Frau. Und jetzt kommt sie einem vor wie ein altes Weib. Lässt sich gehen, dreht sich nicht mal mehr die Haare auf. Das ist bestimmt der Kummer. Jetzt ist der Herr Doktor schon so lange tot und im Ruhestand ist sie ja sicher sehr allein. Hat ja immer viel gearbeitet. Und die Tochter? Die sieht man ja auch nicht mehr in Ilding. Die soll ja in Berlin leben. Kann man sich ja vorstellen, wie die da haust unter all den Langhaarigen. Rüdiger stemmte noch einmal die Hände in die Hüften und betrachtete kopfschüttelnd Dirks Polo. Magst mir den mal in die Werkstatt bringen? Klar. Silvia wollte ihren Spaziergang fortsetzen, bevor Evelyn merkte, dass sie mit Hanna vor die Tür gegangen war. Vermutlich würde sie versuchen, sie aufzuhalten. In diesem Aufzug Richtung Marktplatz zu marschieren, die Haare nass und dann noch mit diesem Tragetuch. Was sollten denn die Leute denken? Nach ihrer Begegnung mit Rüdiger lief sie die Straße bergab Richtung Ortsmitte, vorbei an sorgfältig gestutzten Hecken, blühenden Vorgärten mit ordentlich abgemulchten Beeten, perfekt domestizierte Natur. Auf dem Marktplatz stand eine Bank und Silvia löste das Tragetuch, setzte sich und nahm Hanna auf den Schoß. Diese Mischung aus Beklemmung und Vertrautheit, die sich in ihr breit machte. Das Kopfsteinpflaster, das Fachwerk, alles so klein und unschuldig und idyllisch. Alles hier strahlte eine Unveränderbarkeit und eine Selbstsicherheit aus. Alles hier war vorhersehbar. Die Haarschnitte, die die Models auf den Plakaten im kleinen Friseurladen trugen, würde sich kein Ildinger und erst recht keine Ildingerin jemals schneiden lassen. Die Tatsache, dass es theoretisch möglich wäre, genügte den allermeisten hier. Silvia hatte die theoretische Möglichkeit von Freiheit irgendwann nicht mehr genügt. Dazu war hier zu viel passiert. Sie hatte die Schule geschmissen und war abgehauen, in eine Landkommune in der Nähe von Köln. Freie Liebe und Permakultur. Dann war sie durch Frankreich getrampt, hatte auf Kreta in einer Höhle gehaust und war schließlich in Berlin gelandet. Wie krank ihr Vater war, hatte sie zu spät erfahren. Sie hatte ihn nicht mehr gesehen, bevor er starb, und bis die Nachricht sie erreicht hatte, war er schon lang beerdigt. Das war dann die Krönung ihres Versagens als Tochter gewesen. Und die Scham darüber war ein tiefes, schwarzes Loch, in das Silvia nicht blicken durfte, sonst würde sie verrückt werden.
Elisabeth Günther mit der zweiten Folge aus »Bei euch ist es immer so unheimlich still« von Alena Schröder. Das Buch ist bei DTV erschienen, das Hörbuch bei Hörbuch Hamburg. Die heutige Folge können Sie hören online bei uns, ndr.de/kultur und in der NDR Kultur App. Und morgen um 8:30 geht's dann weiter.
NDR Kultur. Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Emily Seidel. Nach den Meldungen folgen eine Unwetterwarnung für Niedersachsen und Schleswig-Holstein sowie eine Sturmflutwarnung für die Ostsee. Es regnet vorerst weiter in Niedersachsen. Entsprechend angespannt bleibt auch die Lage in den Hochwassergebieten. Der Deutsche Wetterdienst hat noch bis morgen teils große Mengen Niederschlag angekündigt. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Mareike Makosch.
Die Pegelstände steigen wieder durch den vielen Regen. Gestern früh wurde an 40 von 98 Pegeln in Niedersachsen Hochwasser gemeldet. Heute früh sind es jetzt schon wieder 70. Besonders kritisch ist die Lage weiterhin an der Hunte bei Oldenburg. Rund 800 Menschen sind hier schon seit Silvester aufgerufen, sich auf eine mögliche Evakuierung vorzubereiten. Zum Dauerregen kommen noch Sturmböen. Da gibt es die Sorge, dass die Bäume an den durchweichten Deichen entwurzelt werden und Löcher in die Deiche reißen. In Celle zum Beispiel sind deshalb schon vorsorglich Bäume